Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu einem Interview mit Konstanz Kiffmeier. Konstanz Kiffmeier lebt mit seiner Frau Mira seit 1994 in Indien bei Satya Sai Baba. Er ist Arzt, Ayurveda-Experte und Meditationslehrer. Nach seinem Studium der Medizin hat er als Arzt in einem Krankenhaus in Süddeutschland gearbeitet. Nach einer Ausbildung für Ärzte in Ayurveda arbeitete Konstanz einige Jahre in einem Ayurveda-Zentrum in Holland. Weiterhin machte er eine Ausbildung zum Meditationslehrer in TM. Das Interview wurde am 6. September 2017 in seinem Elternhaus in Hamburg aufgezeichnet. Lieber Konstanz, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über dein Leben mit Sai Baba zu sprechen. Seit vielen Jahren lebst du mit deiner Frau Mira in Indien, kommst aber ursprünglich aus Hamburg. Was hat dich ausgerechnet nach Indien verschlagen?
Ja, ausgerechnet nach Indien, natürlich Swami. 1985 war das, da war ich gerade frisch gebackener Meditationslehrer. Brachte mir einer der Meditierenden dieses Zentrums eine Zeitschrift mit Esotera, eine Ausgabe von Esotera. Ist dieser Mann ein Gott? Hieß der Artikel. Und der fragte, was soll ich denn davon halten? Lies den mal durch, sag mir mal, was du dazu meinst. Das war also ein Artikel über Swami. Und ich hatte bis dahin noch nicht von ihm gehört. Und nach dreiteiligem Überlegen habe ich dann gedacht, das muss stimmen, dass das Gott in Person ist, weil er sagt es selber. Und wenn er es selber sagt, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es stimmt oder er ist ein bewusster Betrüger. Und ein bewusster Betrüger würde niemals diese Wunderkräfte, von denen in dem Artikel die Rede war, behalten können. Nicht, wenn es nur ein Yogi ist oder so. Der würde allmählich immer schwächer werden. Davon war ich überzeugt. Also dachte ich, Gott scheint tatsächlich in Person auf der Erde zu sein, aber ich bin gerade hier beschäftigt und er ist ja als Gott im Herzen eines jeden, also brauche ich mich da nicht zu beeilen, dahin zu fahren, sodass es dann noch 5 Jahre gedauert hat, bis wir zum ersten Mal gekommen sind. Wir hatten 1989 den ersten Besuch in Puttaparthi und das war dann eine Zeit, wo ich dann dermaßen erschöpft war, weil ich der einzige Arzt in dem Ayurveda-Zentrum da in Holland war und ohne Pause arbeitete, also ohne Wochenende, ohne Ferien und das mehrere Jahre, dass ich dachte, irgendwie brauche ich jetzt eine Erholung und muss eine Auszeit haben. Mittlerweile waren Kollegen da, die mich vertreten konnten. Und wo würde das denn am besten gehen? Und dann fiel mir ein, da ist doch Gott auf der Erde, vielleicht da in der Nähe, das müsste doch eigentlich der ideale Platz sein. Und das war der Anlass dann, 89 im Januar, glaube ich, waren wir das erste Mal da. Ja. Das hat uns so gut gefallen, dass wir dann dreimal im Jahr dahin kamen und nach ein paar Jahren, 1994, haben wir uns dann entschlossen, da ganz hinzuziehen, also nach Puttaparthi. Ja.
Als du Sai Baba das erste Mal gesehen hast, wie war das? Was hast du gefühlt?
Was habe ich gefühlt? Also irgendwie war das eine eindrucksvolle Ausstrahlung, nicht? Als er so im Darshan so vorbeiging. Ich saß relativ weit vorne nach meiner Erinnerung Und ja, es war einfach, kam wie so eine Welle von, ja, wie soll ich es ausdrücken, von Energie, einer göttlichen Energie, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, ne? War schön und sanft und ja, sowohl sanft wie auch stark gleichzeitig, ne? Ja. Für 3 Wochen waren wir da und ja, dann waren wir erstmal wieder in unserem Alltag wieder drin. Was aber klar war, uns beiden hat es gut gefallen und auch gut getan, dass wir dann bei der nächsten Gelegenheit da wieder hinfahren wollten, ne? So viel war klar. Und weiß nicht, ob gleich nach diesem Aufenthalt, aber spätestens nach so den nächsten ein, zwei Malen kriegten die das natürlich mit, ne? So, das ist ja, die TM-Organisation hatte Mahesh Yogi als Guru und dann haben sie mich gefragt, wie ich das denn vereinbaren könnte jetzt da mit einem anderen Guru und so. Und ich hatte aber ein sehr gutes persönliches Verhältnis auch so zu den Leitern da von der Akademie, wo wir wohnten und arbeiteten. Und ich habe denen einfach gesagt, Mahesh Yogi betrachte ich als meinen Arbeitgeber sozusagen. Ne? Und Guru auch, ne? Er hat die ganze Ausbildung bei ihm gemacht. Aber Satya Sai Baba als Gott. Ne? Mahesh Yogi hat immer gesagt, dass man sich mit TM nicht festlegt, ne? Auf jetzt ihn, also, sondern dass man also dann auch ein Christ sein kann oder ein Buddhist oder ein Jude oder Moslem, dass also, wie man Gott verehrt, völlig unbeeinflusst ist davon. Und das habe ich denen gesagt. Ich gesagt, in diesem Fall ist jetzt Satya Sai Baba für mich Gott. Das haben die dann auch akzeptiert. Und erst nach mehreren Malen, als das offenbar so unter den Meditierenden dieser Organisation, die immer in diese Akademie kamen, so zu Wochenendkursen und so, wo ich natürlich bekannt war, ne? Als jetzt der eine Arzt, der Ayurveda machte, dafür diese Organisation hauptsächlich. Was macht denn der Konstanz da? Wo fährt er immer hin? Das machte wohl Unruhe. Ich hatte das auch gespürt. Da hat dann der Leiter dieser Akademie, der hat dann Maharishi selbst gefragt. Der war auch in Holland, der in Flotrop, das ist an der deutsch-holländischen Grenze, so ein Kloster, und hat gesagt, wie ist denn das, Maharishi? Können wir den noch weiter bei uns beschäftigen oder was meinst du dazu? Und dann haben sie ihm das erzählt, dass ich da immer zu Sai Baba fahre und sagt, gar kein Problem, hat der gesagt, das darf der gerne weitermachen mit meinem Segen und so. Also von höchster Stelle war das dann, also von der Organisation her auch noch gesegnet. Und dann durfte ich also weiterbleiben. Ja, das war was Besonderes. Ich kam aus Indien zurück und hatte mich in Indien, ohne dass ich das alles wusste, gefragt, was machst du, wenn sie dir sagen, wenn du zurückkommst, das war dann also schon, was weiß ich, 91 oder so, wenn du zurückkommst und die sagen, also jetzt entweder. Oder, ne? Entweder du willst bei uns bleiben und dann darfst du aber nicht mehr dahin, oder du gehst dahin und dann darfst du hier nicht mehr arbeiten. Was würdest du machen? Habe ich mich da gefragt, im Darshan und nach dem Darshan. Habe ich gesagt, also Gott will ich nicht verleugnen, ne? Das geht nicht für mich. Ne? Und wenn die mich dann deswegen entlassen, erstens finde ich das nicht richtig logisch, aber dann wird Gott, also Swami in diesem Fall, schon für was anderes sorgen. Nicht? Also ich weiß zwar nicht was, weil ich keine Alternative in Sicht, aber weil moderne Medizin wollte ich nicht mehr. Und Ayurveda ging nur mit Maharishi Ayurveda mit dieser 4 Wochen Ausbildung natürlich. Aber habe ich gehört, irgendwas wird ihm schon einfallen. Also so ungefähr. Und mit dieser Einstellung kam ich zurück und hörte dann, dass Maharishi selber sein Okay gegeben hatte. Aber es war tatsächlich auf der Kippe gewesen. Ne? Also das hatte ich richtig gespürt.
Praktiziertes Vertrauen,
So kann man das nennen, ja. Ja, das war so eine gewisse Probe sozusagen, Vertrauensprobe, ja.
Sun lo dil ki सुन लो को तुमसे प्यार कितना
हमको तुमसे प्यार कितना
साए तुम ही जानते
साए तुम ही जानते
दिलों की धड़कन तुम हो साई हमारे प्राण हो
तुम हमारे प्राण हो
हमको तुमसे प्यार है
हमको तुमसे प्यार है
We love you dear smart We love you We love you, dear smart, we love you.
Ich weiß, dass du einige Interviews hattest.
Ja, wir hatten relativ früh mit der holländischen Gruppe schon mal ein Interview gehabt. Also das erste, wenn ich die Reihenfolge jetzt noch richtig im Kopf habe, war ich, wie gesagt, noch in Holland und mit einer holländischen Gruppe bin ich dann drin gewesen. Und da war, glaube ich, gleichzeitig noch, ich weiß nicht, eine italienische oder sonst welche Gruppe dabei. Und ich erinnere mich, dass ziemlich am Anfang Swami... Wir saßen also so im Halbkreis um ihn rum und er so da. Swami machte also so seine berühmte Bewegung und hatte dann so einen großen Diamanten, so dick, so groß, den Diamanten, mit einem leuchtenden goldgelben Funkeln von innen raus. So hatte er manifestiert und zeigte ihn jetzt, wir saßen also da so rum, zeigte ihn so rum, damit jeder ihn auch von nahem sehen kann und sehen kann, dass das jetzt nicht irgendwie eine Luftspiegelung ist oder so, sondern auch wirklich also ein handfester Diamant oder Brillant und so. Und ich saß, was ich, die dritte Reihe und so, aber auch das sind nur 1,5 Meter Entfernung gewesen oder 2. Jedenfalls sagte er dazu, so einen Diamanten gibt es nicht auf der Erde, den gibt es nur im Himmel. So, und dann sagte er noch, this is... Diamond, also Diamond, und das ist ein Wortspiel, ne? Diamond ist Diamant und Di heißt sterben, mind, also der Geist stirbt, ne? Den Geist sterben lassen. So. Und es war also klar, dass das bedeutete, wenn wir wollen, dass unser begrenzter Geist stirbt, das heißt sich im Göttlichen auflöst, eins wird mit dem Göttlichen Geist und dem göttlichen Spirit, dass er dann so rein sein muss als Vorbedingung wie dieser Diamant, weil Diamanten sind ja eben nahezu 100% ganz reine Kristallstruktur ohne ein kleines Stäubchen dazwischen. Ne? Ja, und dann hatte er so das, also auch so ein bisschen so erklärt und so, und dann hat er irgendwie in der Hand, ich erinnere mich noch, dass ich und vermutlich auch viele andere dachten, was macht er jetzt mit diesem Diamanten? Man hatte ja gehört, dass er dann häufig sowas, was er manifestiert hat, dann einem schenkt, ne? Einen Ring oder einen Talisman und so. Dachte jeder wahrscheinlich, wer kriegt jetzt diesen Diamanten? Ne? Und dann machte er einfach und dann war der wieder weg, dematerialisiert. Also ich weiß nicht, also ob einige vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, ne? Dass er wieder weg war. Aber jedenfalls war das also mal ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Und wie gesagt, er macht ja nichts nur so, weil das so spannend ist, sondern eben auch mit der Bedeutung, dass da auch eine Eigenbemühung mit nötig ist, nicht? Um diese Reinheit zu erwerben, ne? Eine Reinigung. Ja, also das ist so, was mir als erstes so in den Sinn kommt, so vom ersten Interview. Ja. Eine andere Szene, auch wieder mit einer Materialisation verbunden. Da war ich jetzt mittlerweile mit einer deutschen Gruppe, also war ein bisschen später dann, im Interview und eine italienische war noch mit dabei. So, wir waren alle vielleicht 15 bis 20 Leute, ne? So wie das meistens so etwa ist. Und ziemlich am Anfang spricht er diesmal mich persönlich an, also in der Gesamtgruppe noch. Und fragt mich, what does Christian mean? Was heißt Christ sein quasi? So. Ich überlege und denke, ja, da kann man vieles drauf sagen. Nicht? Was heißt Christ sein? Also ich hatte da jetzt keine Standardantwort parat. Und während ich noch so am Überlegen war, sprang ein Italiener ein und sagte, crossing the ego, das Ego kreuzigen. Und da fiel mir ein, dass ich schon gelesen hatte, dass Swami so ganz spezielle Definitionen für die verschiedenen Religionen hatte. Das ist also sozusagen der Weg des Christentums. Und in dem Augenblick manifestiert Swami einen Ring, was ich mir gewählt war, glaube ich, mit einem dicken Kreuz drauf. Zeigt mir den. Ich gucke das so hin, okay, ja. War mir also klar, dass er das jetzt als Symbol für das Christentum jetzt manifestiert hatte. Und dann fragt er mich, what do you want? The cross or the womb? Also, was willst du? Das Kreuz? Und das andere konnte ich gar nicht richtig verstehen. Womb, das hier, wie womb wäre Gebärmutter, ne? So das englische Wort. Und das machte mir aber gar keinen Sinn, ne? So Kreuz oder Gebärmutter. Und dann kam wieder einer und sagte, eine Italiener hatte das verstanden, sagte Om. Also das Om so dunkel ausgesprochen, dass ich da Wum verstanden hatte. Okay, vielleicht war das auch Absicht, diese Doppeldeutigkeit. Ja, und jedenfalls, als ich dann verstand, dass die Alternative das Kreuz oder Om, also der christliche Weg oder der vedische, war ganz klar das Om, nicht? Weil ich als Meditationslehrer war ich in der vedischen Tradition sowieso groß geworden und damit vertraut. Und dann habe ich also gleich gesagt, das Om, das war keine Sekunde zögern. Worauf Swami diesen Ring nahm und dreimal drauf pustete, so was er ja oft auch so ähnlich gemacht hat, und dann hatte sich dieses Kreuz in ein Om verwandelt. Zwar, ich glaube, war jetzt mittlerweile auch ein Goldring. Ich weiß die Farbe nicht mehr, ist egal. Jedenfalls winkte er mich so ran, ne? Und ich kam so aus der dritten Reihe und stand dann so halb gebückt so vor ihm und ich sollte mal die Hand hinstrecken. Ich streckte die Hand hin, aber ich war so fasziniert von seinem Gesicht, der Ausstrahlung, die von da kam. Ich guckte immer nur so in sein Gesicht und hielt mir an. Und er tippt mit den Fingern hier. Ich hatte keine Ahnung, was das sollte. Ne? Dann sollte ich auch noch die andere Hand. Und ich war aber wie in eine andere Dimension gezogen und war total gebannt und guckte. Und hier passierte irgendwas, was mit mir überhaupt nichts zu tun hatte und mich auch irgendwie nicht interessierte in dem Augenblick. Und er tippte also hier alle Fingerspitzen ab mit dem Ohrring und da auch. Und ich erinnere mich noch so im Hinterkopf, dachte ich, was das alles soll, keine Ahnung. Und dann, als er damit dann so fertig war, dreht er sich weg von mir so zur Seite und da saß ein Italiener und dann winkte einen der Italiener ran und der sollte auch die Hand ausstrecken. Und dann machte er einmal so und noch einmal so und da passte er und dann steckte er den mal. Und dann dachte ich, ach, darum ging's. Also wirklich lange Leitung. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach ja, okay, ja, ja, das wäre natürlich auch okay. Aber er hat sich dann gar nicht mehr mit mir, also mit mir war es jetzt vorbei, ne? Also hat mit anderen gesprochen und so. Und dann habe ich mich dann noch wieder hingesetzt, weil die hinter mir saßen, konnten nicht gut sehen, wenn ich da vor ihnen stand. Und dann habe ich mich also wieder zurückgesetzt und damit war also das dann getan. Und ich erinnere mich noch gut, dass als ich wieder saß, ich dachte, Konstanz, ganz ehrlich, was geht jetzt in dir vor? Bist du jetzt traurig, weil du den Ring nicht hast oder bekommen hast oder was? Aber ich wollte auch wirklich ehrlich sein, nicht so tun, als ob oder so. Dann habe ich reingespürt und gesagt, nee, ich fühle mich nicht traurig. Erstens habe ich das Gefühl, der Ring ist da, ne? Der macht nichts nur so und dann doch nicht oder so. Das heißt irgendwie, als ob der Ring in der Aura bleibt, so ungefähr, so ein Bild hatte ich. Und zweitens habe ich gemerkt, dass eigentlich mir das sogar ein bisschen, also einerseits freut man sich immer natürlich, wenn man so ein Swami sowas geschenkt bekommt, aber eigentlich so den Ring am Finger haben und immer, wenn ich auf den Darshan ansitze oder so, dann fragen dann Leute, oh, du hast einen Ring von Swami, wie hast du den denn gekriegt? Also dieses ständige Befragtwerden, das hätte mir lästig sein können. Also das hätte ich gar nicht so gerne gehabt. Insofern war ich sogar ein bisschen froh, dass ich den Ring nicht bekommen habe, weil ich dachte, also der Segen, der dadurch ausgedrückt wird, ist sowieso da. Davon war ich überzeugt. Und dass ich den nicht am Finger habe und auf den aufpassen muss, dass er nicht verloren geht und was weiß ich alles, das war mir eigentlich sehr recht. Ja, also das war so dieses Erlebnis gewesen, ja, ja.
देखा हमने है पाया बस एक तेरा रात दिन साए चाहेंगे हम, बदलते हर मौसम में चाहेंगे हम। अगर प्राण दे हम तुम्हें जान दे हम, तो कुर्बान तुझ पे तो फिर भी है कम। अगर प्राण दे हम तुम्हें जान दे हम, तो कुर्बान तुझ पे तो फिर भी है कम। ये जान भी है तेरी, तुम्हीं से हमको प्यार। मेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर, ये कहता है दिल बार बार। जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे, दिल खोल कर कहेंगे हम तुम्हारे हैं साई। हजारों में तुम एक हो,
die mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist. Da wurde ich dann nach einiger Zeit mit noch, glaube ich, 5 anderen in den zweiten Interviewraum, da gibt es ja noch so einen kleineren Hinterraum, von ihm gebeten. Und wir saßen also so zu 6, glaube ich, da in ihm. Ich war in der zweiten Reihe. Und ich hatte vorher schon, das war noch eine Vorgeschichte, als wir auf der Veranda saßen, ne, man wird ja immer gerufen, ne, so aus dem, ne, go. Ne, und dann sitzt die ganze Gruppe da auf der Veranda und er macht noch Darshan zu Ende und dann bespricht er sich meistens noch ein bisschen mit seinen Lehrern und Ärzten und so weiter und dann holt er irgendwann die Gruppe rein. Und während wir da so saßen, hatten wir ja Zeit, jetzt ja, zu uns ein bisschen innerlich einzustimmen, hatte ich gedacht, er fragt hier häufig, what do you want? Ne? So. Und was sagst du denn dann, habe ich mich so überlegt, ne? So, wenn er das fragt. Tja, also häufig sagen Leute ja Moksha, ne? Moksha oder Befreiung oder Gottesverwirklichung oder Selbstverwirklichung oder wie auch immer, Erleuchtung. Ne? Also so diese Sachen. Und da habe ich gedacht, ja, also so wie ich das so im Gedächtnis habe von Swami, oder so gehört habe von anderen auch, wenn man nicht wirklich fühlt, was das bedeuten soll für einen und das nur so ein Wort ist, was man gehört und gelesen hat, also wie so eine Theorie, dann geht er da nie echt darauf ein. Ne? Das ist dann angelesen, das hat keinen wirklichen Lebenswert. Also habe ich gedacht, das will ich nicht. Ne? So was auswendig Gelerntes da sagen, habe ich keine Lust. Habe ich gesagt, ja, was ist denn lebendig in mir? Was will ich denn? Habe ich mal so reingehorcht und so. Also jetzt in dieser Beziehung auch. Ne? Kam so in mir, I want to make you happy. Ich will dich glücklich machen. So Gott glücklich machen. Das war richtig lebendig. Das konnte ich spüren. Ne? Also irgendwie mich so verhalten oder mein Leben so einrichten, dass Gott da seine Freude dran hat. Ne? So in der Art. Ja, habe ich gedacht, das ist stimmig, das spüre ich wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie angelernt oder so. Okay, das war also mit diesem Plan quasi, kam ich dann also in den Interviewraum und dann auch in den zweiten. Und dann überraschte er mich mit der Frage, what are your plans? Ich hatte ja mich nur auf what do you want vorbereitet. Das hat mich also jetzt überrascht. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, eigentlich ist das für mich dasselbe. Und dann habe ich das gesagt. Ne? Habe ich gesagt, I want to make you happy. Das war mein Plan. So, okay. War mein Wunsch, aber auch mein Plan. Und daraufhin wird er erst einen Moment still, als ob er kurz innehalten und das auf sich wirken lassen wollte. Und dann sagt er, yes. Und dann macht er wieder eine kleine Pause. Und dann sagt er, be always happy. Sei immer glücklich. Und dann macht er wieder eine etwas längere Pause und fragt, what is real happiness? Was ist wirkliches Glück? Und ich überlegte und jetzt fiel mir tatsächlich nur eine vorfabrizierte, gelesene Antwort ein. Desirelessness, also Wunschlosigkeit, ne, ist wirkliches Glück. Ne? Und das war aber wirklich nicht jetzt gefühlt, sondern das hatte ich noch vom Lesen her so im Kopf, was anderes fiel mir nicht ein. Aber bevor ich mit dem ankommen konnte, antwortete er selber und sagte, Union with God, also Vereinigung mit Gott. Also letztlich dann doch Moksha. Ne? Aber jetzt anders. Ja, also das war das. Und dann war dieser Part, der mit mir zu tun hatte, vorbei. Dann wandte er sich anderen zu. Aber diese paar Worte, die er da gesagt hat, die habe ich mir danach dann und auch in der nicht nur am nächsten Tag, sondern auch in der Zeit danach immer wieder genau in Erinnerung geholt und mir überlegt, was das wohl genau bedeutet für mich. Jetzt außer auf dieser banalen Ebene, ne, dass er sagt, ja, prima oder so, habe ich gesagt, ja, ne, yes, hat er gesagt. Und mit einer Pause danach, also das hatte Nachdruck, das war für mich wie so ein Hinweis, sag ja zu allem, was das Leben dir bringt. Ne? Also ein bedingungsloses Ja zum Leben und zu allem, was im Leben auf einen zukommt. Und das machte mir ja auch Sinn. Ne? Dachte ich, okay, wenn ich Gott glücklich machen will, ne? Das war ja mein Plan, ne? Dann also Ja sagen. Das war also für mich eine Lehre in dem einen Wort schon. Und dann hat er gesagt, be always happy. Dann habe ich gedacht, jedes einzelne dieser Worte ist ein Mantra im Grunde und eine Aufforderung. Ne? Das heißt, be, ne? Habe ich dann so für mich so analysiert, heißt sei. Ne? Also einfach das Sein, also nicht so sehr das Machen. Ne? I want to make you happy, das klingt ja so, dann ist man in Action oder so. Also erstmal einfach sein, einfach da sein, bewusst da sein. Das ist das Erste, so was ich daraus entnommen habe. Wichtiger als das Tun ist das Sein. Ne? Be always. Das ist auch stolz. Always heißt ja immer. Ne? Immer. Be always. Jetzt kann man das auch noch zusammenziehen. Ja? So. Und immer im Sein bleiben. Ne? So. Aber es heißt auch noch, wenn man es in zwei Worte spricht, always. Alle Arten. Also sei in allen Arten und Weisen sozusagen. Das heißt, egal in welcher Lebenssituation, so bleibe immer zentriert im Sein, in deinem wirklichen Sein. Ne? Und always, also bleib flexibel, hieß das für mich auch. Ne? Leg dich nicht fest, jetzt muss es immer nur in diese Richtung gehen oder ich darf nur so sein. Du darfst alles sein. Be always, sei alles, was möglich ist, darfst du auch ausdrücken und sein in deinem Leben. So, das habe ich daraus so interpretiert. Es gibt sicher noch viele andere Möglichkeiten, ne, das zu sehen. Be always happy, glücklich. Also kannst du auf viele Weisen, sei auf alle Weisen, ja, Arten und Weisen happy. Ja, das ist das relative Glück dann, ne? So hier in der Welt, ne, mit allem, was so passiert. Und dann gehen da auch noch drüber hinweg. Union with God, das ist real happiness. Also klammer dich nicht jetzt an das, was jetzt gerade sichtbar ist, was gerade gut läuft oder so, sondern das wirkliche Glück ist auf einer anderen Ebene. Und die Reihenfolge, denke ich, spielt da auch noch eine Rolle. Ne? Da war ja noch eine längere Pause. Irgendwann kommst du auf den Trichter, dass das nach innen gehen, sozusagen in der Stille sein, wie wir das nennen, oder in der Zauberlücke sein, wie ich das heutzutage auch gerne nenne, dass das letztlich das Entscheidende ist, um glücklich zu sein. Und da ich ja gesagt habe, I want to make you happy, offensichtlich, weil er ja auch in mir drin ist, wie in jedem anderen, würde ihn das besonders glücklich machen. Nicht? Also das alles war in diesen 2, 3 Sätzen, in diesen paar Worten dann für mich drin enthalten. Und insofern war das also auch ein besonders nachhaltiges Interview gewesen, ja.
Setzt du diese Zauberlücke, wie du es nennst, dieses im Sein, im täglichen Leben um?
Wie setze ich das um? Ja, er hat mal gesagt, trennt das Spirituelle und das Weltliche nicht voneinander. Macht da keinen Unterschied, weil sonst spaltet ihr euer Leben in zwei Teile. Es ist beides dasselbe, nur zwei Pole vom selben. Seht das Spirituelle im Weltlichen, auch beim Zähneputzen oder beim Saubermachen oder was weiß ich, was ihr auch immer macht. Und umgekehrt, ne, auch. Ne? Ich habe mir vorgenommen, dass ich dem Meditieren und Yoga mache ich auch, ne, das geht auf die gleiche Ebene, einen großen, auch zeitlichen Raum einräume in meinem Leben. Also wenn ich in Indien bin, so von morgens 6 bis so etwa 14 Uhr ist Zeit für mich für Sadhana sozusagen. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt da stundenlang ununterbrochen im Samadhi sitze oder so. Nicht? Also das ist sicher nicht der Fall. Aber doch Japa machen, Yoga machen und oder auch spirituelle Texte lesen, auch von Swami was und so weiter. Also alles, was so dazugehört, das ist für mich auch tatsächlich meine Arbeit. Das ist für mich also ein Hauptbeitrag auch zum Wohl der Gemeinschaft und gleichzeitig eben auch für meinen spirituellen Weg ist das ein Schwerpunkt. Ja. Mhm.
In ständiger Verbindung mit Gott.
Ja, und die immer wieder herstellen und eben nicht nur für mich, sondern eben auch ganz bewusst für die Umgebung mit.
Mhm. Wer ist für dich ganz persönlich Sai Baba?
Wer ist für mich Sai Baba? Ja, für mich ist Sai Baba also die reinste Verkörperung des absolut Göttlichen, die je auf der Erde war und zumindest so in diesem Schöpfungszyklus auch kommen wird. Weil sowohl Shirdi Sai Baba als auch Prema Sai Baba das Göttliche nach seiner eigenen Aussage nicht ganz so vollkommen ausdrücken wie er jetzt. Weil Sai Baba sagte ja mal, er verkörpert Shiva und Shakti gleichzeitig. Und Shirdi Sai Baba hätte, ich glaube, Shiva ausgedrückt und Prema Sai Baba wird den Schwerpunkt auf Shakti haben. Ne? Also von daher habe ich den Eindruck, dass wir ganz besonders gesegnet sind, dass wir das so hautnah quasi miterleben können und auch zeitgleich sozusagen. Ne? Also das ist jetzt mal so ganz allgemein, wer er für mich ist. Ja. Mhm.
Letztlich hat also die Begegnung mit Sai Baba dein Leben verändert. Wer war Konstanz vorher, also bevor du ihn getroffen hast?
Ja, das habe ich mir so noch, die Frage noch nie gestellt, müsste ich jetzt mal eben kurz überlegen. Weil ich war ja nun vorher auch schon sehr intensiv auf dem spirituellen Weg. Ne? Wir hatten also da in den Ayurveda-Zentren morgens 1,5 Stunden Meditationsprogramm und abends auch nochmal in der Gruppe. Also das war also insofern jetzt nicht so neu, dass man jetzt im Darshan da mit 6.000 Leuten zusammensitzt. Okay, das sind natürlich dann noch mehr, aber an sich so von daher. Also es ist eine so subtile und das ganze Wesen erfassende Umwandlung im Laufe von Jahren, dass ich die gar nicht richtig in Worte fassen kann. Aber vielleicht kann man sagen, dass ich im Laufe der Zeit so irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf, immer normaler geworden bin.
Das heißt,
also ich erinnere mich noch so in den ersten Zeiten, wo ich so ganz begeistert war, so von der Spiritualität und so in meiner TM-Zeit und Ayurveda-Zeit, da habe ich meinen Vater hier, der ja nun auch schon ein bisschen älter dann war, manchmal so etwas brüsk konfrontiert, gesagt, also Gott steht jetzt für mich an erster Stelle und nicht du oder weißt du, so in der Art, während dann später wurde ich dann sanfter, ne? So unter dem Einfluss von Swami, denke ich auch, oder besonders, konnte ihn sehr viel mehr achten und ehren und auf ihn eingehen und nicht jetzt so dieses sich abgrenzen, ja? So hier spirituell und da nicht oder irgendwie sowas. Und ich habe gemerkt, das ist letztlich eins, nicht? Also das war eine künstliche Trennung. Ja, sodass ich dann auch irgendwie das normale praktische Leben jetzt irgendwie doch noch mehr genießen kann, so in diesem Bewusstsein, des Einsseins tatsächlich. Be always happy, ne? Also das ist so ein bisschen so das. Vielleicht, das kommt mir so als erstes, ja. Zwischendurch hatten manche das Gefühl, dass ich doch ziemlich abgehoben bin oder nicht gut geerdet bin. Das war ich sicher auch nicht, ne? Also weil, ja, das ist so eine Grundeigenschaft von mir, glaube ich, dass ich, wenn ich mich mal was begeistert und ich überzeugt bin, dann aber auch mindestens hundertprozentig in die Richtung. Ich war in meiner Jugend ein Turnierschachspieler, begeisterter Turnierschachspieler. Und ich erinnere mich noch, so mit 15, 16 Jahren war ich hier in Hamburg so einer der gefürchtetsten Angriffsspieler, weil ich immer nur auf Matt, ne? So von ersten Zug auf Matt so ungefähr, koste es, was es wolle. Und so ähnlich habe ich das dann später auch weitergemacht. Ja, aber wie gesagt, also das Grundwesen verändert sich meistens ja nicht so ganz. Aber sag ich mal, es ist etwas weicher geworden.
Ja. Sai Baba hat ja, wie wir wissen, viele Wunder bewirkt. Welches ist für dich das größte Wunder?
Was ist für mich das größte Wunder? Die Art und Weise, wie er gestorben ist, kommt mir so als erstes, wenn du das so fragst. Weil was ich wahrgenommen habe, ist, also erstmal schon die letzten 3, 4 Lebensjahre, ne, er sagte ja immer mehr so zusammen, es war deutlich für mich, dass er so die Negativität der ganzen Menschheit, vom kollektiven Bewusstsein der ganzen Menschheit immer mehr auf sich nimmt, um hier wahrscheinlich, meine Vermutung jetzt, zu verhindern, dass es hier zu großen Katastrophen kommt. Ne. Dann die letzten 4, 6 Wochen oder so, wo er im Krankenhaus war und ein Organ nach dem anderen ausfiel. Er hat quasi für mein Gefühl in jede einzelne Zelle so viel Dunkelheit, ja, Negativität, Dunkelheit reinfließen lassen, bis auch keine Zelle mehr hell war, so ungefähr in seinem ganzen Organismus. Und dass jemand, der nur aus Licht besteht, also ein größeres Opfer ist gar nicht denkbar, ne? So für mich. Und das ist für mich also das allergrößte Wunder, wenn du mich jetzt so fragst, ja.
Wie bist du persönlich mit dem Verlust des physischen Körpers von Swami umgegangen?
Ja, als es dann klar war, habe ich gedacht, ja, es ist ja weg und gleichzeitig ist er ja doch nicht weg. Ne? Also für mich hatte das also nicht wirklich Realität, das Wegsein. Also ich war schon betroffen, ne? Weil das jetzt ja auch überraschend kam. Aber wenn ich mein Sadhana, meine Meditation und so, wenn ich das schön gründlich gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ist er ganz gegenwärtig. Denn ich erlebe es als irgendwie so ein Gefühl von Getragensein im Leben und geführt sein. Ja, also wenn ich Fragen habe, so wie hängt denn das mit dem zusammen, ne, so bestimmte spirituelle oder psychologische Fragen oder so, manchmal auch im Alltag, dann kommt dann häufig ziemlich schnell so eine Antwort innerhalb von ein paar Stunden oder 1, 2 Tagen oder je nachdem. Und da erlebe ich, also als in der Form quasi erlebe ich ihn dann häufig auch ganz konkret, also dass er mir quasi Fragen beantwortet und mir ein Verständnis gibt, was ich als ziemlich umfassend empfinde. So für, also jedenfalls für mein Leben, ne, ist das, also bin ich sehr glücklich damit. Ja. Wobei ich gemerkt habe, zu viel Denken tut mir dann auch nicht gut. Oft muss ich einfach mal machen, ne? Einfach mal reinspringen und jetzt entscheide ich mal so, es wird mich schon nicht umbringen, so ungefähr. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann bitte ich ihn natürlich vorher das zu führen, ne? Dass das geht gut geht. Nicht? Und dann mache ich halt eine Erfahrung und dann sagt die Erfahrung, ja, es war okay oder ja, doch ein bisschen anders oder so. Ne? Also, nicht, aber überall steckt er da drin.
Du hattest ja viele Darshans und hast uns auch schon schöne Erinnerungen geschildert. Aber gibt es da vielleicht eine Begebenheit, die bis heute ganz besonders wichtig für dich war oder ist?
Also eine eindrucksvolle Begegnung war folgende. Mein Vater war schon 84 und hatte das Gefühl, er war schwer krank, ne? So asthmatisch, schweres Asthma, brauchte Sauerstoff am Gerät immer und so. Und ich war in Whitefield und Swami, also mit Swami, ne? und wollte dann hierher, um nochmal ihn zu sehen und so. Und das Verhältnis mit meinem Vater war lebenslang doch ziemlich gespannt gewesen und belastend für mich auch und für beide Seiten wohl. Und ich habe Swami einen Brief hingehalten. Ich saß da erste Reihe im Darshan und er möge das doch segnen und so weiter. Dann hat er den tatsächlich genommen und als er 20 Meter weiter war und da so um die Ecke ging, also beim Darshan auf dem Platz, da merkte ich, boah, eine Zentnerlast ist mir genommen. Ich fühlte mich total anders. Also es muss irgendein uraltes Karma mit meinem Vater gewesen sein noch, was da gewesen war. Und dann war das zwar immer noch nicht so ganz leicht hier und so, aber es war machbar und das war schon eine Menge. Mein Vater hat dann überraschend noch 2 Jahre gelebt, was ihn als Arzt sehr überraschte. Das muss auch Swami gemacht haben. Und in der Zeit konnte sich noch was zwischen meinem Vater und meiner Mutter noch entspannen, was da noch zwischen denen gewesen war, ein altes Karma zwischen denen. Und mein Vater sagte, ich kenne so viele Patienten, die die gleiche Krankheit hatten wie ich jetzt. Keiner von denen hat mehr als 5 Wochen überlebt. Also wusste er, er hatte eigentlich nur 5 Wochen. Dass das noch 2 Jahre geht, das war für ihn ein wahres Wunder. Also um nochmal zum Wunder zu kommen. Er als Arzt kannte sich da aus. Das war offensichtlich eine Zeit, die Swami mit dieser einen Begegnung jetzt auch für meinen Vater gemacht hatte. Und was auch noch war, mein Vater war immer skeptisch gewesen, dass ich da jetzt so zu einem Guru gehe, da in Indien und am Anfang auch so diese geldgierigen Gurus, die wollen immer nur das eine und so, ne? Das war jetzt zwar nicht mehr so schlimm, aber ich konnte ihm Hermann Hesse Siddhartha vorlesen. Das hatte Swami so geführt, dass ich kurz vorher das Buch nochmal in die Hände bekam, habe ich mitgebracht. Mein Vater war Hermann Hesse Fan seit seiner Gymnasiastenzeit. Damals war er noch revolutionär damit. Ja. Der war noch gar nicht bekannt. Ja. Das war so ein Aufmüpfiger damit da. Und dann habe ich ihm das vorgelesen. Und da kamen Begriffe vor wie Atman und Brahman. Dann wusste er nicht, was das ist. Habe ich ihm das erklärt und habe ich gesagt, guck, im Alten Testament, da steht das auch. Und da habe ich ihm vorgelesen, aus dem Alten Testament die Szene, wie Moses auf den Berg Sinai gestiegen war und dann vor dem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, saß und Gott fragte, wie ist eigentlich dein ewiger Name, dein richtiger Name? Nicht, weil alle anderen Namen sind hier so momentane Namen. So Gott der Vorväter, Abraham und so. Und dann sagte Gott, mein ewiger Name ist, ich bin da. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, siehst du, das ist dasselbe wie Atman oder Brahman. Das ist immer der ich bin da. Du bist der ich bin da, ich bin das auch, Mutti auch und so. Das hat ihm sofort eingeleuchtet. Dann hat er gestrahlt und gesagt, wow, sowas hast du gelernt in der Zeit, das ist ja toll. Das erlernt man ja nicht aus Büchern und so. Ja, und da seit der Zeit, die letzten 2 Jahre, waren wir sozusagen ein Herz und eine Seele. Also jedenfalls war alles, aller Widerstand war dahingeschmolzen. Und wir hatten noch eine richtig gute Zeit miteinander. Und das alles durch diese eine Begegnung mit Swami da, wo er mir den Brief abgenommen hat. Das war also ein Riesensegen gewesen. Ja.
Da ist noch viel Heilung geschehen.
Ne? Da ist sehr viel Heilung geschehen, ja. Ja, ja. Om Saran.
Sai Maa.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit geht diese Sendung zu Ende. Sie hörten ein Interview mit Konstanz Kiffmeier. Im Namen des Radioteams verabschiedet sich von Ihnen Detlef Schmidt.
खिलते हैं जब भी माँ तेरी याद सताए रो रो के ये दिल बस गाए ओ साई माँ ओ साई माँ
हम बच्चों की प्यारी माँ
हम बच्चों की प्यारी माँ प्यारी माँ साई माँ प्यारी माँ साई माँ प्यारी माँ
प्यारी माँ
साई माँ
साई माँ
प्यारी माँ
प्यारी
माँ
साई माँ
ओ साई माँ ओ साई तुझको चाहे तेरे बिन हमें कोई न भाए हर पल माँ हम तुझको चाहे संकट की जब बेला आए साई साई दिल ये पुकारे ओ साई माँ प्यारी माँ साई माँ प्यारी माँ साई माँ प्यारी माँ
प्यारी माँ
साई माँ
साई माँ
प्यारी माँ
प्यारी माँ
साई माँ
साई
माँ ओ साई माँ ओ साई माँ